Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn und einem Blick auf die Zensur in der DDR, und zwar in der Literatur.
Das hätte man vor 20 Jahren nicht machen können, dieses Thema, weil Gutachten galten als schon fast, als wäre man irgendwie bei der Stasi oder kooperierte mit dem System, und dass es ganz anders war und dass man vielleicht als Gutachter gerade Bücher beschützen konnte und wie viele Zensoren es gab, die in Wirklichkeit sich auch für gute Bücher einsetzen. Das hat ja lange gedauert.
Der Buchwissenschaftler Siegfried Lukatis. Hunderttausende Literaturgutachten und was sie über die Zensur in der DDR erzählen und eben auch den Widerstand gegen sie. Das ist der Schwerpunkt heute am Ende der Sendung. Vorher aber habe ich noch diese Themen dabei. Welche Rolle Angst im jetzt zweiten Corona-Winter spielt? Arbeiterklasse, was ist das überhaupt heute? Und Ausgrenzung, warum sie in den sozialen Medien besonders hart sein kann. Zuerst aber, und das hat auch mit Social Media zu tun, ein Blick auf Treiber von gesellschaftlicher Spaltung in den USA zwischen Progressiven und Konservativen, also Demokraten und Republikanern. In der Mitte wird es da immer einsamer, Kompromisse werden schwieriger. Und bei der Frage nach dem Warum kommen immer wieder Plattformen wie Facebook und Co. ins Spiel. Ein Nachwuchsforscher der Princeton University setzt einen Schritt eher an, bei der technischen Infrastruktur, die soziale Medien erst so ermöglicht hat, nämlich der Ausbreitung des mobilen Internets in Form von UMTS-Netzen. Thomas Reintjes berichtet.
Nikita Melnikov ist Doktorand an der Princeton University in angewandter Mikroökonomie. In einer Studie hat er Daten über die Verfügbarkeit von UMTS mit Daten aus politischen Umfragen zusammengeführt. Insgesamt fast 1,8 Millionen Datenpunkte aus mehr als 32.000 Postleitzahlbezirken. UMTS war der erste Mobilfunkstandard, der die nötige Bandbreite hatte, um auch unterwegs etwa Videos abzuspielen. Nikita Melnikovs Datensatz reicht bis 2017 und er beginnt 2008, als in den USA die ersten Regionen mit UMTS versorgt wurden.
Wenn UMTS zur Verfügung stand, hat das Auswirkungen darauf gehabt, was die Leute online machen. Vor allem hat es die Nutzung sozialer Medien erhöht, weil diese besonders darauf ausgelegt sind, per Smartphone genutzt zu werden. Online-Aktivitäten haben sich also verschoben.
Gleichzeitig verschieben sich die politischen Ansichten. Vielleicht nicht bei jeder einzelnen Nutzerin, aber auf der Ebene von Landkreisen ist der Effekt sichtbar. Nikita Melnikov kann einen direkten Zusammenhang zwischen der örtlichen Verfügbarkeit von UMTS und Veränderungen im Denken der Menschen in einer Gegend belegen. Bevor UMTS an einem Ort verfügbar war, gab es keine Anzeichen von Veränderungen. Mit der Verfügbarkeit setzt dann der Effekt ein. Eine Reihe von anderen denkbaren Ursachen widerlegt seine Studie. Aber in welche Richtung sich die Haltung der Menschen entwickelte, hing von verschiedenen Faktoren ab. Der wohl wichtigste, wie viel Interneterfahrung die neuen Mobilsurfer schon mitbrachten.
Areas where there were many pre-3G.
Gegenden, in denen schon vor der Ankunft von UMTS viele Leute Facebook und YouTube genutzt haben oder Online-Nachrichtenquellen, diese Gegenden sind liberaler geworden, wohingegen Gebiete mit weniger erfahrenen Internetnutzerinnen und Nutzern konservativer wurden.
Außerdem zeigt die Studie, wo die Menschen erfahrener im Umgang mit dem Netz waren, haben sie sich parallel zur Verbreitung des mobilen Internets beispielsweise eher dem liberalen Nachrichtensender CNN zugewandt und weniger den konservativen Sender Fox News eingeschaltet. Eine fortschreitende Polarisierung gibt es in den USA schon seit rund 60 Jahren, sagt der Konfliktforscher Peter Coleman. Er bestätigt, dass die von Nikita Melnikov benannten Online-Medien und manche Fernsehsender neue Treiber dieser Entwicklung sind.
Es gibt diese neuartigen Kräfte, soziale Medien und politisierte Mainstream-Medien und. Diese außergewöhnlichen Kräfte treiben uns immer weiter auseinander.
Für die Demokratie besonders bedenklich, es gibt auch einen Unterschied beim politischen Engagement. Menschen mit mehr Medienkompetenz waren der Studie zufolge nach der Einführung des mobilen Internets besser über Politik informiert, kannten häufiger die Namen ihrer Abgeordneten und gingen häufiger wählen. Diejenigen ohne viel Online-Erfahrung waren hingegen weniger politisch interessiert und weniger politisch aktiv als zuvor. Eine weitere Verbindung, die Nikita Melnikov in seinen Daten entdeckt hat, ist eine Verschiebung der Themen, für die sich die Menschen interessieren. Auch dies geschah im Zusammenhang mit der Einführung von UMTS in den verschiedenen Regionen.
If you have two things that voters care about, there are cultural issues.
Sagen wir, es gibt zwei Dinge, die für Wählerinnen und Wähler wichtig sind. Gesellschaftliche Themen und Umverteilungsthemen. Vorher war den Wählern das Thema Umverteilung meist wichtiger. Gesellschaftsthemen wie Abtreibung, Einwanderung, Rechte für Homosexuelle waren weniger prominent. Aber mit der Einführung des mobilen Internets bekommen Meinungsverschiedenheiten bei diesen Fragen mehr Aufmerksamkeit, was die Polarisierung bei diesen Themen vorantreibt. Als Folge davon sind Wähler, die von Umverteilung am meisten profitieren würden, konservativer geworden, also arme Menschen, weniger gebildete Menschen, Menschen, die nicht arbeiten. Währenddessen sind die reicheren, gebildeten und Arbeitenden politisch liberaler geworden.
Vorauszusehen waren diese Folgen der UMTS-Einführung in den USA nicht, sagt der Ökonom. Damals habe man geglaubt, dass das Netz quasi selbstkorrigierend sei und es automatisch zu einer besser informierten Öffentlichkeit führen würde. Heute, angesichts sich fast ungehindert ausbreitender Missinformation, fordern beide, Nikita Melnikov und Konfliktforscher Peter Coleman, ähnliche Konsequenzen.
What appears to be the solution is reasonable regulation.
Die Lösung ist wohl angemessene Regulierung. Würden soziale Medien mehr wie Medienunternehmen behandelt, hätten wir dieses Problem so gut wie nicht.
We would largely not have this problem.
Ich denke an Regulierung oder auch eine Verbraucherbewegung gegen Facebook, die es ja schon in Ansätzen gibt. Die sollte weiter wachsen, bis sie das Teil abschalten. Oder es radikal transformieren. Und ich meine nicht bloß umbenennen.
Veröffentlicht ist die Studie aus Princeton bisher als Working Paper online beim Social Science Research Network, SSRN, sowie in Teilen in der November-Ausgabe des Fachjournals Quarterly Journal of Economics. Von der Hand in den Mund zu leben, trotz Arbeit. Das ist ein großes Thema dieses Jahr, auch im Deutschlandfunk, gewählt von den Hörerinnen und Hörern, also Ihnen, für die Denkfabrik 2022. Und für uns in Auskultur und Sozialwissenschaften ist es Anlass für eine Serie, auf das zu schauen, was die Forschung zu dem Thema weiß. Jede Woche ein anderer Aspekt. Heute, wer lebt von der Hand in den Mund, trotz Arbeit? Was heißt das heute, Arbeiterklasse in Deutschland? Ein Beitrag von Robert Fischmann, gesprochen von Eiga Kornemann.
Und weil der Mensch ein Mensch ist und braucht er was zu fressen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Fressen mehr.
Die Band Tonsteine Scherben singt ein altes Arbeiterlied, getextet in den 1930er Jahren von Bertolt Brecht. Das Kampflied der Arbeiterbewegung. Doch
was ist heute noch Arbeiterklasse?
Fragt Klaus Dörre, fast 90 Jahre später. Der Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie erforscht an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena unter anderem prekäre Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen und den Finanzmarktkapitalismus.
Der entscheidende Punkt ist, dass das Industrieproletariat, das beispielsweise Marx und Engels vor Augen hatten, als Mehrheitsklasse zu einer Minderheitengroßgruppe geworden ist. In Deutschland sind das insgesamt noch so 16-18% der Erwerbstätigen.
Erweitert man den Begriff ein wenig, verändert sich das Bild.
Wenn man aber genauer hinschaut und nimmt als Kriterium jetzt körperlich belastende, monotone Routinetätigkeiten, dann wird man feststellen, dass viele etwa im Einzelhandel mit über 2 Millionen Beschäftigten, in der Logistik, in der Paketlogistik und so weiter, inzwischen de facto zu Arbeitern geworden sind. Dann würde man davon ausgehen, dass das immer noch zwischen 40-60% der abhängig Beschäftigten sind.
Günther Vaseva befasst sich am Institut Arbeit und Wirtschaft der Uni Bremen mit dem Wandel der Arbeitswelt. Er spricht lieber vom Proletariat.
Wir haben inzwischen ein großes Dienstleistungsproletariat, viele, viele, viele Menschen, die in schlecht angesehenen und schlecht bezahlten Jobs im Dienstleistungsbereich arbeiten, zum Beispiel die Kassiererin an der Ladenkasse oder der Postbote, der uns die Pakete zustellt, Gebäudereiniger, Krankenschwestern und so weiter.
Zählt man die alle mit, sind es nach Vasevas Schätzung 40-60% aller Beschäftigten. Den Betroffenen nutzt es bisher wenig, dass viele von ihnen in der Corona-Pandemie als systemrelevant erkannt werden. In Deutschland arbeitet mehr als jeder und jede Fünfte zum Niedriglohn. Fast 1 Million Menschen haben Minijobs, in denen sie monatlich 450 Euro oder weniger verdienen. Forscher Klaus Dörre erklärt diese Prekarisierung am Beispiel der Post.
Da finden wir 3 Großgruppen. Wir haben die Großgruppe teilweise noch verbeamtet, die den Besitzstand aus dem alten Staatsunternehmen gewissermaßen konservieren konnte. Dann haben wir 2. Großgruppe neu eingestellt zu völlig anderen tariflichen Bedingungen. Die machen die gleichen Tätigkeiten wie Gruppe 1, aber dann monatlich bis zu 800 Euro weniger. Und dann haben wir 3. Großgruppe, 20-30% befristet Beschäftigter.
Zur 3. Gruppe gehören zum Beispiel auch viele Beschäftigte in der Fleischindustrie. Im Frühsommer 2020 blickte ganz Deutschland ins westfälische Reda-Wiedenbrück. Im größten Schlachthof Deutschlands war dort Corona ausgebrochen. Der ganze Landkreis musste in den Lockdown. Inhaber Clemens Tönjes beschäftigte tausende Arbeiterinnen und Arbeiter aus Osteuropa über Sub- und Sub-Sub-Unternehmer. Inge Bultschnieder wohnt in Reda-Wiedenbrück. Seit 2012 kümmert sie sich ehrenamtlich um Gestrandete aus dem Tönjes Schlachthof. Dazu hat sie mit einigen anderen Engagierten den Verein IG Werkverträge gegründet.
Da habe ich jemanden auch von der Straße aufgelesen und habe gefragt, wie er jetzt auf die Straße gekommen ist. Er sagt, ja, ich war 3 Tage im Fleischwerk und es war so harte Arbeit. Ich habe das einfach nicht geschafft und dann habe ich das gesagt und dann bin ich auch direkt rausgeflogen und jetzt stehe ich hier. Und da war es auch wieder so, dass die Wohnung an das Arbeitsverhältnis gekoppelt war und dann steht er auf der Straße und er sagt, ich kann aber nicht zurück in mein Land. Meine Mutter braucht eine schwierige Operation, die braucht einen Stent. Ich brauche dringend Arbeit, damit ich meiner Mutter das ermöglichen kann.
Ehemalige Tönjes-Mitarbeiterinnen berichten in einer Dokumentation des Fernsehsenders Sat.1 von 9-Stunden-Schichten und erzwungenen Überstunden. Während der körperlich schweren Arbeit am Fließband dürften sie weder Wasser trinken noch auf die Toilette gehen. Inzwischen hat der Gesetzgeber zumindest die Werkverträge über Subunternehmen in Teilen des Schlachtbetriebs verboten. Tönjes muss die meisten Beschäftigten selbst anstellen. Die Arbeitsbedingungen haben sich dadurch nur teilweise verbessert. Inge Bultschnieder.
Das sind die Menschen, die hierher kommen, die sowieso schon nicht weiter wissen. Oftmals da ihre Familien unterstützen müssen und deswegen hier auch jeden Knochenjob annehmen. So, und dann kennen die sich hier nicht aus. Die wissen nicht, wie hier die gesetzlichen Bedingungen sind. Und sie werden dementsprechend dann eben auch nicht informiert.
Die prekär Beschäftigten, nicht nur bei Tönjes, kennen sich untereinander kaum, arbeiten zu unterschiedlichen Bedingungen und sprechen oft auch keine gemeinsame Sprache. Die Arbeiterschaft zerfällt immer weiter in kleine und kleinste Splittergruppen. Die meisten Leih- und Billiglohnarbeiter aus Osteuropa zum Beispiel bei Tönjes sprechen kein Deutsch, kennen weder ihre Rechte noch ihre Kolleginnen und Kollegen.
Wir haben es einfach nicht vermittelt bekommen, da so zusammenzuhalten.
Zitiert Menschenrechtsaktivistin Inge Bultschnieder einen bulgarischen Wanderarbeiter.
Jeder kämpft für sich alleine. Wenn die wüssten, welche Macht sie hätten, wenn sie sich alle zusammentun, dann wäre das Problem schon längst gelöst, denke ich. Aber die Angst ist einfach immer noch größer.
Wirtschaftssoziologe Klaus Dörre und sein Team haben in den letzten Jahren Tiefeninterviews mit rund 100 Arbeiterinnen und Arbeitern geführt, vor allem mit solchen, die die AfD und noch weiter rechts stehende Parteien wählen, auch um herauszufinden, warum sie das tun.
Die Abstiegsängste, die es in der Arbeiterschaft gibt, dass man immer das Gefühl hat, wenn es ganz schlecht läuft, ich verliere meinen Job, dann bin ich ganz schnell unter der Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität. Das löst ein Verhalten aus, was man bezeichnen könnte als exklusive Solidarität. Ich bin solidarisch, aber insbesondere in den Grenzen der Stammbelegschaft, in den Grenzen meines Betriebes, meines Unternehmens.
Frustration und Wut richten sich oft gegen Schwächere, zum Beispiel Zuwanderer und Geflüchtete.
Und ich tendiere dazu, die Konkurrenz zu bestreiten mit einem Mechanismus, den man bezeichnen könnte, Selbstaufwertung mittels Abwertung anderer.
Ändern ließe sich das durch die gesellschaftliche Aufwertung dieser Menschen.
Ich glaube schon, dass Respekt da ein zentraler Begriff ist. Man muss zeigen, dass diese Arbeiterinnen und Arbeiter tatsächlich gebraucht werden.
Um glaubwürdig zu sein, müsse sich dieser Respekt auch in einer besseren Bezahlung ausdrücken.
Arbeiterklasse heute. Mehr Menschen, als man denkt, zersplittert und auch durch Arbeitsmigration geprägt. Und genau daran knüpfen wir kommende Woche an. Was weiß die Forschung über die Einwanderung in prekäre Arbeitsverhältnisse? Und noch mehr zur Deutschlandfunk Denkfabrik 2022 gibt es online unter denkfabrik.deutschlandradio.de. Es ist Winter Nummer 2 der Pandemie, eine tiefe Krise, die mit allen etwas macht, auf ganz verschiedene Weise. Die Veränderungen, die Unsicherheiten und ja auch, wenn darüber selten gesprochen wird, oft geht es auch um Angst. Die Rolle von Angst in der Corona-Krise, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Jürgen Markgraf, Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ruhr-Universität Bochum. Und als erstes habe ich Herrn Markgraf gefragt, welche Rolle spielt Angst jetzt aktuell, auch im Jahr 2 der Pandemie?
Angst spielt weiterhin eine Rolle. Und jede neue Information, die kommt, kann uns entweder beruhigen oder je nachdem auch wieder neu akut ängstlich machen. In vielen Fällen ist es so, wenn Angst lange anhält, dass daraus dann auch Depression werden kann. Und das zeigen unsere Daten. Wir sehen signifikante Anstiege von Angst, Depression und Stressbeschwerden über die Zeit.
Wenn Sie das so auf den Tisch legen jetzt, könnten Sie dann, bevor wir das weiter vertiefen, vielleicht einmal kurz erklären, was ist das überhaupt, Angst, also auf den einzelnen Menschen bezogen?
Angst ist eine Emotion, ein Gefühl und sie hat einen ausgesprochen hohen Überlebenswert. Sie warnt uns vor Gefahren und bereitet rasches Handeln vor. Das hängt auch damit zusammen, dass wir mehrere Phasen der Angst haben und die erste automatische Reaktion ist unglaublich schnell, so schnell, dass Sie noch nicht mal richtig nachgedacht haben. Wenn das Denken dazukommt, dann ändert sich auch nochmal die Angstreaktion. Wir sind jetzt in Bezug auf die Pandemie natürlich in einer Situation, wo sehr viel Denken und nicht immer logisches Denken dabei ist.
Macht es denn dann einen Unterschied, ob die Angst bei einem selbst entsteht oder eben ob da viele, viele Dinge von außen auf eine bestimmte Weise an mich herangetragen werden, die dann angstmachend sind?
Wir sind als Menschen soziale Wesen. Für uns ist es ganz wichtig, was andere Menschen tun, denken und wie sie sich verhalten. Es gibt auch solche Phänomene wie eine Ansteckung von Emotionen. Das ist gerade bei Angst auch gut gezeigt. In unserer Entwicklungsgeschichte war es ein großer Vorteil, dass wir als Gruppe gehandelt haben. Das hat unser Überleben deutlich verbessert. Und von daher ist es auch so, dass wir wirklich darauf reagieren, wenn andere Leute Angst haben. Aber es kann auch ganz ohne das Zutun anderer zu Ängsten kommen. Und beides wirkt dann zusammen. Und das ist genau das, was wir im Moment sehen. Wir haben insbesondere große Probleme bei Menschen, die sich sehr stark an den sogenannten sozialen Medien orientieren, die also gefilterte oder verzerrte Informationen von außen bekommen.
Sie haben das ja auch ganz am Anfang gesagt, Sie beobachten eine Zunahme der Angst. Wenn es jetzt mal nicht nur auf die Medien bezogen sind, gibt es da bestimmte Bereiche? Also wo beobachten Sie zurzeit besonders große Probleme?
Wir sehen besonders große Probleme tatsächlich eher bei den jüngeren Menschen. Und da ist es teilweise sogar sehr dramatisch. Insbesondere die Kinder und Jugendlichen sind in einer Phase, wo die Peers, die Gleichaltrigen, ihre soziale Umwelt besonders wichtig ist. Es gibt inzwischen Zahlen, die zeigen, dass je länger die Schulschließungen angedauert haben, desto stärker auch dann die Probleme mit psychischen Auffälligkeiten sind. Und da zählt auch die Angst dazu. Wir haben auch, wenn das länger anhält, und das ist ja leider so, einen Alterseffekt. Bei kleineren Kindern sind es eher Ängste, die zunehmen. Bei Älteren und Jugendlichen sind es eher die Depressionen. Und wir haben auch schon erste Hinweise darauf, dass entgegen dem allgemeinen Trend wir inzwischen eine Zunahme von Suizidversuchen bei den Jugendlichen sehen. Davon sind besonders die Mädchen betroffen.
Haben Sie da vielleicht Zahlen oder zumindest Trends, dass man das mal so ein bisschen einschätzen kann?
Ja, wir hatten eigentlich einen langjährigen Trend mit einer Abnahme von Suizidalität. Aber der ist bei Mädchen schon seit einer Weile durchbrochen worden durch die sogenannten sozialen Medien. Im ersten Jahr der Pandemie und unmittelbar davor hat es interessanterweise einen Rückgang gegeben und dann gab es einen drastischen Anstieg. Es gibt neue Zahlen von Kollegen aus dem Essener Uniklinikum, Pädiatern, die eine Vervielfachung tatsächlich der Notaufnahmen durch Suizidversuche in den entsprechenden Stationen in Deutschland zeigen.
Angst nimmt also in Teilen der Gesellschaft zu und das ist ja nicht gerade eine gute Ausgangslage für die Bewältigung der Pandemie. Wenn man da jetzt etwas verhindern will, dass das noch schlimmer wird, worauf kommt es dann an? Was sind da Hebel?
Bei der Angst ist immer ganz wichtig, ob ich wahrgenommene Kontrolle habe. Wenn ich Dinge meine, kontrollieren zu können, dann beunruhigen sie mich deutlich weniger. Das Zweitbeste, wenn Kontrolle nicht möglich ist, ist Vorhersagbarkeit. Beides korreliert hoch miteinander. Also typischerweise sind Dinge, die ich vorhersagen kann, auch eher Dinge, die ich kontrollieren kann. Aber manchmal kann es auch auseinanderklaffen. Und bei der Pandemie zum Beispiel ist es dann ganz wichtig, dass ich das Gefühl habe, ich kann selber etwas tun. Ich kann aktiv bewältigen. Und um dieses Gefühl entstehen zu lassen, muss ich erstens Vorhersagbarkeit erzeugen. Das heißt, die Kommunikation muss klar, nachvollziehbar und konsistent sein, darf nicht widersprüchlich sein. Zweitens muss ich Dinge haben, die ich selber tun kann. Also beispielsweise die AHA-Regeln oder Maske tragen oder ähnliches trägt dazu bei, dass ich selber etwas tun kann. Und ich sollte mich damit auseinandersetzen und sollte zu einer Entscheidung kommen, dass ich das nicht tue, weil es vorgeschrieben wird, sondern weil ich selber es sinnvoll finde und es mir hilft. Wir haben übrigens Daten, die genau das zeigen. Menschen, die sagen, sie finden diese Regeln sinnvoll, denen geht es deutlich besser. Sie haben erheblich weniger Angst, sie haben erheblich weniger Depression und sie haben auch erheblich weniger Stressbeschwerden.
Das heißt dann, es kommt wirklich tatsächlich darauf an, die Lage besonders gut zu kommunizieren und auch sicher Unwägbarkeiten und Nichtwissen zu kommunizieren, damit Menschen nicht im Nachhinein entdecken, Mensch, das war ja irgendwie sehr wackelig, jetzt habe ich das 3 Wochen lang gemacht und es stimmt irgendwie gar nicht, weil vielleicht in der Anfangskommunikation auf diese Unwägbarkeit nicht hingewiesen worden ist. Ist das auch ein wichtiger Punkt?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist ja so, dass wir nie wirklich vollkommen abschließendes Wissen haben, sondern dass es ein immer weitergehender Prozess ist. Das ist vielen Menschen nicht so ganz so klar gewesen. Wenn einheitlich und konsequent kommuniziert wird, dann sind die Leute auch bereit, das mitzumachen. Das ist die übergroße Mehrheit der Bevölkerung. Die, die jetzt in den Medien so eine hohe Aufmerksamkeit bekommen, das ist eine kleine Minderheit. Und denen geht es übrigens ziemlich schlecht. Die fühlen sich absolut belastet, gestresst. Und haben das Gefühl, sie hätten keine Kontrolle. Sie greifen nach jedem Strohhalm, der ihnen verspricht, etwas zu verstehen und seien es auch Verschwörungstheorien.
Mein Eindruck ist, es gibt auch Menschen, die aus all dieser Angst jetzt in unserer Gesellschaft, die im Raum steht, nicht mehr so richtig rauskommen, die quasi darin gefangen sind, die dann, wenn darüber gesprochen wird, dass das Virus vielleicht endemisch wird und es nicht mehr das Ziel sein kann, sich auf ewig dagegen abzuschotten, ja dann quasi sieht man ihnen die Panik in den Augen auch an. Beobachten Sie so etwas auch und was wäre dann der Rat?
Ja, wir beobachten das auch. Es ist wie üblich so, dass etwa 2/3 der Leute sehr gut klarkommen, 1/3 weniger gut. Bei denen kann man wieder 2 Hälften sehen. Die einen sind einfach verunsichert, bei den anderen hingegen gibt es richtig starke Reaktionen. Und da greift man dann nach jedem Strohhalm an Informationen. Und da haben wir jetzt leider mit dem Internet und den sogenannten sozialen Medien eine Riesenblase, die dann auch sehr negative Dinge verstärken können.
Und was wäre Ihr Rat? Was sollte man machen?
Für denjenigen, der sich gefangen fühlt in der Situation, der das Gefühl hat, er durchschaut das nicht und so weiter, würde ich wirklich empfehlen, erstens sich aktiv zu betätigen, körperlich aktiv zu betätigen, zweitens den Medienkonsum einzuschränken, drittens eine klare Qualitätskontrolle bei den Informationsquellen. Irgendwas, was irgendwer gesagt hat, ist weniger zuverlässig als das, was Sie in Qualitätsmedien lesen. Und das zeigt sich gerade in dieser Situation ganz besonders drastisch.
Herr Markgraf, zum Abschluss, was wäre Ihr Appell an uns alle, wenn Sie einen haben?
Der Appell wäre tatsächlich, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, soweit das geht. Zu sehen, wir sitzen hier in einem Boot, wir sitzen auf einem Planeten. Wenn ich sehe, wie wir mit dieser Krise umgehen, dann denke ich mit einem gewissen Schaudern eigentlich an den Umgang mit sowas wie der Klimakrise, wo die Konsequenzen noch viel langfristiger sind, was es also schwieriger macht, damit umzugehen. Das werden wir nur schaffen, wenn wir auf das Gemeinsame achten und nicht auf das Spaltende.
Das Gemeinsame in den Vordergrund stellen. Und welche Rolle spielt Angst und was hat das für Folgen jetzt im zweiten Winter der Pandemie? Jürgen Markgraf, Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ruhr-Universität Bochum. Vielen Dank für die Zeit und das Gespräch.
Gerne.
Polarisierung, Spaltung, Ausgrenzung. Immer wieder rutscht der Blick da auf die sozialen Medien. Ein wenig zieht sich das auch wie ein Faden durch diese Sendung. Forscherinnen der Universitäten Basel und Koblenz haben auf das Thema Ausgrenzung jetzt genauer geschaut. Nicht dazu zu gehören tut weh und im Netz offenbar besonders. Josephine Schulz über Ausgrenzung und wie sie sich in der digitalen Welt verändert.
Also ich habe mich erst kürzlich ausgeschlossen gefühlt, als ich mitbekommen habe, dass alle auf ein Landhaus zu einer Silvesterfeier eingeladen sind und ich war nicht eingeladen.
Ich habe früher so das Problem gehabt, mich in einer neuen Umgebung einzufinden. Mir hat es immer an Kreativität gefehlt, wie ich jetzt dazugehöre.
Wenn man dann irgendjemanden nicht eingeladen hat, weil der sich immer nicht gut versteht mit jemand anderem, ja, hat man trotzdem irgendwie ein schlechtes Gewissen, ob man den dadurch halt ausgrenzt.
Und dann natürlich durch die Medien, die man jetzt hat, dass man die ganze Zeit unter die Nase gerieben bekommt, was die anderen gerade erleben.
Die kurze Umfrage in Berlin zeigt, Ausgrenzung tut weh. Dabei spielt es zunächst einmal keine Rolle, wo das passiert oder ob eine Person absichtlich oder versehentlich ausgeschlossen wird. Das jedenfalls sagt die Psychologieprofessorin Selma Rudert von der Universität Koblenz-Landau. Sie forscht seit Jahren zu sozialer Ausgrenzung.
Unabsichtlicher Ausschluss schmerzt tatsächlich mal mindestens genauso sehr, wenn nicht sogar mehr, wie absichtlicher Ausschluss, weil ich damit der Person ja quasi signalisiere, dass es eigentlich noch nicht mal wirklich wert ist, von mir jetzt bemerkt zu werden oder dass ich ihr überhaupt Aufmerksamkeit zuwende.
In der Sozialpsychologie geht man davon aus, dass Ausgrenzung einen Angriff auf menschliche Grundbedürfnisse darstellt, nämlich nach Zugehörigkeit, nach Kontrolle, nach einer sinnhaften Existenz und nach einem Gefühl von Selbstwert.
Das hat auch so eine gewisse, unterliegende evolutionäre Logik, dass man eben sagt, okay, diese Zugehörigkeit zu Gruppen, die ist so wichtig für Menschen, dass wenn es irgendeinen Indikator gibt, dass die in irgendeiner Form verletzt wird oder dass die irgendwie bedroht ist, dass Menschen dann erstmal mit einem regelrechten Alarmsignal und eben einem sehr starken Gefühl von Schmerz darauf reagieren.
In einer großen Befragungsstudie, die im vergangenen Jahr erschien und erlebte Ausgrenzung erstmals über einen längeren Zeitraum im Alltag untersucht hat, hat Selma Rudert herausgefunden, dass junge Menschen häufiger das Gefühl haben, ausgeschlossen zu werden.
Und unsere Annahme war, dass da eben auch wieder so ein bisschen diese Selektivität mit reinkommt, dass eben jüngere Erwachsene sich viel häufiger erstens in viel breiteren Kontexten aufhalten, also viel mehr Menschen treffen und auch treffen müssen, weil sie sich zum Beispiel neu im Studium einfinden, in einem neuen Arbeitskontext einfinden müssen, auf der Ausbildungsstätte. Während ältere Erwachsene, und wir finden da besonders so einen richtig schönen Knick beim Rentenalter, sehr viel stärker selektieren können, mit welchen Menschen sie sich umgeben.
Brennpunkte für Ausgrenzung sind laut Rudert die Schule und der Arbeitsplatz. Zum einen, weil man sich die Arbeitskollegen und Klassenkameraden nicht aussuchen kann. Zum anderen, weil dort Leistungs- und Konkurrenzdruck herrscht, was Ausgrenzung befeuert. Mit der digitalen Welt und vor allem mit den sozialen Medien kommt jetzt seit einiger Zeit für viele Menschen ein weiterer wichtiger Ort sozialer Interaktion im Leben dazu. Und der bringt neue Möglichkeiten und Formen von Ausgrenzung mit sich. Christiane Büttner forscht an der Universität Basel zu Ausgrenzungserfahrungen in den sozialen Medien. In einer kürzlich erschienenen Studie hat sie untersucht, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie bei Instagram nicht markiert werden. Also wenn beispielsweise ihr Profil in einem gemeinsamen Foto mit Freunden nicht verlinkt wurde. Büttner hat festgestellt, Menschen nehmen solche Erfahrungen als ebenso schmerzhaft wahr wie Ausgrenzung im realen Leben.
Ein Unterschied, den ich auf Social Media sehe, ist, dass die Popularität, die jemand hat, quantifizierbar wird. Wie viele Follower hat die Person? Wie viele Likes kriegt die Person? Also wenn alle meine Freunde sehen, ich bin auf diesem Bild drauf, aber mein Profil ist nicht verlinkt, dass das eine sehr eindeutige Kommunikation von Ausschluss ist. Im realen Leben kann das viel subtiler, viel uneindeutiger sein.
Das führt dazu, dass soziale Ereignisse aus dem echten Leben hinterher im Netz ganz neu bewertet werden. Wenn zum Beispiel eine Person auf einer Party war, dort Spaß und ein gutes Gefühl hatte, am nächsten Tag bei Instagram aber auf den Fotos nicht auftaucht oder nicht markiert wird.
Was wir da gefunden haben, interessanterweise, ist, dass das Markieren auf Instagram einen stärkeren Effekt hatte als das Ausgeschlossen oder Eingeschlossensein auf der vorherigen Party. Und wir gehen davon aus, dass Leute das, was dann anschließend auf Social Media passiert, als Signal für sich auch werten, wie tatsächlich die Interaktion war.
Ausgrenzung in den sozialen Medien kann sich auch deshalb noch bedrohlicher anfühlen, weil das Publikum größer ist. Wenn andere Menschen Ausgrenzung beobachten, ziehen sie daraus Schlüsse. Zum Beispiel, dass die ausgegrenzte Person womöglich kein guter Kooperationspartner ist. Und in den sozialen Medien sehen potenziell hunderte Menschen zu. Egal ob absichtlich oder versehentlich, in beiden Fällen kann der digitale Raum Ausschluss befördern. Für absichtliche Ausgrenzung sind die Hürden niedriger, weil die Distanz größer ist. Man muss der Person dabei nicht in die Augen sehen. Und?
Das könnte ich mir vorstellen, dass das auf Social Media schneller passiert, diese mehr aus Versehen, ich habe vergessen, dich zu markieren. Einfach weil posten, liken, reagieren auf Social Media so schnelllebige Prozesse sind, dass es da dann schneller untergeht.
Häufig versuchen Betroffene nach dem ersten Schmerz, die Ausgrenzung als Versehen oder durch äußere Umstände zu erklären. Das ist eine typische Strategie zum Selbstschutz. Wenn Ausschluss immer wieder in unterschiedlichen Kontexten vorkommt, wird das allerdings schwierig. Und dann kann Ausgrenzung gravierende psychische Folgen haben. Selma Rudert hat in Studien einen Zusammenhang mit Depressionen festgestellt.
Was man da dann häufig beobachtet, ist, dass die Menschen sich verstärkt zurückziehen. Es gibt Zusammenhänge mit Entwicklung von Depressionen und das kann zu dem Punkt gehen, dass sogar sich im Endeffekt Suizidalität erhöht.
Es gibt auch Befunde, dass Menschen mit Aggressionen auf chronische Ausgrenzung reagieren oder dass sie sich verstärkt extremistischen Gruppen zuwenden. Und weil die Folgen so fatal sein können, plädiert Christiane Büttner auch in den sozialen Medien für mehr Bewusstsein.
Ein Mechanismus, den ich mir vorstellen könnte, den man in der App umsetzen könnte, ist, dass bevor man ein Bild postet, dass man gefragt wird, ob alle Personen getaggt sind, die getaggt sein möchten und ob alle Personen, die getaggt sind, das auch wollen. Dass wir mehr Bewusstsein schaffen dafür, dass Ausgrenzung auf Social Media genauso schmerzhaft sein kann wie Ausgrenzung im realen Leben.
Erschienen ist die Studie zur Ausgrenzung in sozialen Medien, am Beispiel von Instagram, im Fachjournal Computers in Human Behavior. Schwarz-Weiß, so ist es oft noch, wenn es um die DDR geht. System gescheitert, die da lebten und das, was sie machten, damit auch überspitzt formuliert. Aber eigentlich ist es ja nie so schwarz-weiß, wie jetzt auch die Aufarbeitung hunderttausender Literaturgutachten zeigt. Offiziell gab es in der DDR keine Zensur. Das Wort tauchte weder in der Verfassung noch in Gesetzen auf. In der Realität entwickelte sich aber ein komplexes Zensursystem, dem nicht nur die Massenmedien, sondern auch jede Art künstlerischer Produktion unterlag. Und in der Literatur spielten die Gutachten eine entscheidende Rolle. Sie mussten über jedes Buch, das in der DDR erscheinen sollte, erstellt werden und sind inzwischen Forschungsthema. Ein Sammelband über eine Tagung an der Universität Leipzig dokumentiert die Ergebnisse inzwischen. Uli Hufen berichtet von Zensur in der DDR und dem Widerstand gegen sie.
7. Mai 1984. Der Aufbauverlag Berlin und Weimar beantragt beim Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium für Kultur, Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel, die Erteilung der Druckgenehmigung für Einzelobjekt Nummer 32 zum Produktionsplan 1985 Sachgruppe 7001. Autor Christa Wolf. Titel Erzählungen.
Ein Vordruck, ausgefüllt mit Schreibmaschine. Das Papier A4, grau, gelocht. Die Sprache deutsch, bürokratisch.
Das Objekt erscheint in der Schriftenreihe BB Taschenbuch. Beantragte Auflagenhöhe 60.000. Umfang des Werks 240 Seiten. Verkaufspreis 1,85 Mark.
Ein typisches deutsches Formular, umständlich und kalt. Dokument eines bürokratischen Vorgangs, ohne den in der DDR kein einziges Buch erschien. Die zuständige Behörde hieß seit den frühen 60er Jahren Hauptverwaltung, Verlage und Buchhandel. Weil aber die Hauptverwaltung nicht jedes Manuskript selber lesen konnte oder wollte, gehörten zu jedem Antrag auf Druckgenehmigung literarische Gutachten.
Also wenn man das hochrechnet, dass jedes Jahr in der DDR vielleicht 3000 Bücher erschienen, zu denen man Gutachten machen musste, kann man ja schon mal wissen, per Definition mussten zwei Gutachten zu jedem Buch da sein für die Zensurbehörde selber beim Einreichen. Und wenn man das dann mal 40 nimmt, ist man schon bei einer Zahl von 240.000.
Professor Siegfried Lokatis, Buchwissenschaftler an der Universität Leipzig, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Literatur aus 40 Jahren DDR.
Hinzu kommen aber noch die Verlagsgutachten, weil jeder Verlag ja, bevor er ein Buch machte, ähnlich wie in der Bundesrepublik, aber viel systematischer vorher prüfte, ob man das macht oder nicht. Da gibt es dann die unterschiedlichsten Sorten Gutachten, soll man das übersetzen oder nicht, die explorativen Gutachten, dann aber auch schon wieder ideologische, geht das überhaupt so? Und wenn man das hochrechnet, kommt man sicher leicht auf 1 Million.
Einige hunderttausend dieser Gutachten schlummern bis heute in den Archiven der Verlage und im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde, wo die Akten der Hauptverwaltung, Verlage und Buchhandel heute aufbewahrt werden. Viele sind für jeden Interessierten online einsehbar. Darunter auch der Vorgang rund um Christa Wolffs Erzählungsband. Ein klarer Fall von Zensur, wie ein handschriftlicher Vermerk deutlich macht.
In Druckgenehmigung wird Erzählung Kleiner Ausflug nach H. nicht einbezogen.
Kleiner Ausflug nach H., das war so eine Literatursatire, die hatte sie in den 70er Jahren geschrieben und die sollte in einem Sammelband ihrer Erzählungen veröffentlicht werden, und zwar zum ersten Mal in der DDR.
Angela Drescher war seit 1974 über Jahrzehnte als Lektorin für zeitgenössische deutschsprachige Literatur beim Aufbauverlag in Berlin tätig. Sie arbeitete mit Autoren wie Christoph Hein, Thomas Brussig, Gila Lustiger, Hermann Kant oder Helga Schütz. Und mit Christa Wolff.
Bis dahin konnte sie nur im Westen erscheinen, weil sie da genau den Finger auf die Wunde gelegt hat, dieses schematischen Literaturbegriffs in der DDR und des Umgangs mit Literatur. Wie gesagt, in Form einer Satire, das ist ja immer schwierig gewesen.
Angela Drescher und der Leiter des Aufbauverlags Elmar Faber wussten, dass eine Satire auf den Literaturbetrieb der DDR schwer verdaulich sein würde für die Hauptverwaltung. Trotzdem versuchten sie alles, um den Zensoren die Druckgenehmigung abzuluxen. Wie man dabei als kluger Verlag vorging, lässt sich in Angela Dreschers Gutachten studieren. Allerdings, es ist nicht ganz leicht, diese Gutachten richtig zu lesen.
Mir macht das auch Sorge, wie heutzutage unsere damaligen Gutachten gelesen werden. Die Gutachten waren geschrieben mit dem Wissen, dass da jemand mitliest, der bestimmte Dinge auf eine bestimmte Weise dargestellt sehen möchte. Also man musste sich schon in der Wortwahl, in der Begrifflichkeit an die Begrifflichkeit von Funktionären anpassen. Und man musste es so darstellen, als ob man so denken würde wie sie. Und dieses Gespür zu vermitteln, was man haben musste, an eine heutige Generation oder an Leute, die in einem ganz anderen sozialen oder politischen System groß geworden sind, das ist wirklich sehr schwierig.
Wer das im Hinterkopf hat, liest Angela Dreschers Gutachten mit anderen Augen. Sie beschreibt Christa Wolffs Erzählung als im Grunde harmlos und außerdem als historisch überholt, dass die von Wolff karikierte didaktische Literatur nur geringe Überzeugungskraft habe, das habe man inzwischen verstanden in der DDR. Zuletzt wirft Angela Drescher dann auch noch Christa Wolffs großes Renommee in die Waagschale.
Die Geschichte Kleiner Ausflug nach H. ist originell, aber nicht besonders ausgefeilt, und ähnlich wie bei den neuen Lebensansichten eines Katers können wir sie heute eher als Zeugnis überwundener Probleme lesen, die uns nicht mehr berühren. Neben den übrigen Erzählungen hat sie jedoch ihren Platz, und wenn wir sie in unserer Ausgabe aufnehmen, folgen wir auch einem dringenden Wunsch der Autorin, die diese Phase ihrer literarischen Entwicklung dokumentiert sehen möchte.
Doch die Genossen vom Sektor Literatur der DDR in der Hauptverwaltung ließen sich nicht erweichen.
Wir meinen, dass die von der Autorin geübte Kritik keinen konstruktiven Vorschlag enthält und beim Leser doch der Eindruck bestehen bleiben würde, dass kulturpolitische, literaturpolitische Orientierung ausschließlich negative Wirkungen auslöst. Wir haben bei unserer Wahrnehmung der Verantwortung bei kulturpolitischen Entscheidungen Bedenken, diese Erzählung in die Druckgenehmigung einzubeziehen.
Christa Wolffs Literatursatire, nur ein Beispiel aus der langen Zensurgeschichte der DDR. Sie begann mit Gründung des Staates 1949 und kennt auch viele dramatische Episoden. Schriftsteller und Schriftstellerinnen wurden überwacht, inhaftiert oder zur Ausreise gezwungen. Bücher wurden verboten oder verstümmelt, Verlage gegängelt. Vieles davon ist inzwischen gut erforscht und doch ermöglichen die literarischen Gutachten einen neuen Blick. Auf viele Einzelfälle, aber auch auf die Entwicklung von Literatur- und Verlagswesen im Ganzen. Dabei zeigt sich, wer nur den bösen, zensierenden Staat kennen will und in ihrer künstlerischen Freiheit beschränkte Autoren, der trifft ein bequemes moralisches Urteil, weiß aber zu wenig. Von der Komplexität des Zensursystems und vom Selbstverständnis der DDR-Autoren, Lektoren, Verlagsleiter und Zensoren. Siegfried Lukatis.
Das hätte man vor 20 Jahren nicht machen können, dieses Thema, weil Gutachten galten als eben irgendwie, naja, schon fast als wäre man irgendwie bei der Stasi oder kooperierte mit dem System und dass es ganz anders war und dass man vielleicht als Gutachter gerade Bücher beschützen konnte und dass man das ja dann auch gucken muss und wie dieses System funktioniert und wie viele Zensoren es gab, die in Wirklichkeit sich auch für gute Bücher einsetzen. Das hat ja lange gedauert.
Das war auch von Verlag zu Verlag unterschiedlich, weil man musste ja eine gewisse Risikobereitschaft und einen Mut haben, um Manuskripte zum Druck vorzuschlagen, von denen man wusste oder befürchtete, dass sie Probleme machen würden. Also da waren manche Verlage ein bisschen mutiger, andere nicht. Auch das änderte sich. Die Verlage wollten ja, dass Bücher erscheinen, die interessant sind, die literarisch gut sind. Und sie wollten ja auch, dass Konflikte öffentlich zur Debatte gestellt würden, die sonst in den Massenmedien sowieso überhaupt gar nicht auftauchten oder nicht auftauchen durften.
Das Wort Paradox beschreibt die Lage gut. Das fing oben an. Die wichtigste Aufgabe der obersten Zensurbehörde bestand in der Produktion und im Verkauf von Büchern, nicht in deren Verbot. Das Problem: Niemand konnte die Bürger zwingen, schlechte Bücher zu kaufen.
Wir wissen das aus dem Bitterfelder Weg, die Literatur der schreibenden Arbeiter, die wurde eben gerne gelesen, wenn die wirklich kritisch wurde, wie etwa bei Christa Wolff oder bei Spur der Steine von Erik Neutsch oder neben der Strittmatter Ole Bienkopf. Aber genau diese Bücher waren natürlich dann auch bei der Zensur sehr umstritten und es gab dann immer gleich wieder die Front der Leute, die da gar nicht zulassen wollten und diejenigen, die dachten, nee, wir können uns das jetzt im Sozialismus leisten.
Vor allem in der unmittelbaren Nachkriegszeit gab es beinharte Zensoren wie Erich Schreier, der zuvor als überzeugter Kommunist im KZ gesessen hatte und dem politische Zuverlässigkeit nach 12 Jahren Faschismus über alles ging. Andere Zensoren wurden später selbst zu mutigen Verlegern. Es gab Lektoren, die einen Pakt mit der Staatssicherheit schlossen, um der Literatur zu dienen, und manchmal wurde es geradezu komisch.
Ich gebe mal einen Extremfall. Es gibt einen Lektor, der wurde in den 90er Jahren dafür beschimpft, weil er ein negatives, gemeines Gutachten über den Schriftsteller Hilbig geschrieben hatte, das zu der Ablehnung eines Buches führte. Es war aber in Wirklichkeit so, dass er der Nachbar von Hilbig gewesen war oder jedenfalls ein guter Freund. Und Hilbig war zu ihm gegangen und hat gesagt, bitte, kannst du nicht ein ganz furchtbares, vernichtendes Gutachten über mich schreiben? Ich möchte so gerne im Westen publizieren bei S. Fischer. Und dafür muss jetzt der DDR-Verlag das unbedingt ablehnen.
Wichtiger aber als alle Extreme und wichtiger auch als jeder im Westen gefeierte Dissident war, dass es auch in der DDR viele hervorragend ausgebildete Lektoren, Autoren, Verleger und Wissenschaftler gab, denen die Literatur eine Herzensangelegenheit war und die bereit waren, Risiken einzugehen. Angela Drescher.
Ein prominentes Beispiel war ja Dieter Schlenstedt, ein ganz großartiger Literaturwissenschaftler in der DDR, der wirklich mit vielen Autoren befreundet war, unter anderem mit den Wolffs natürlich und mit Volker Braun und Heiner Müller und so weiter, der ein sehr modernes und undogmatisches Verständnis von Literatur hatte, der hat von Volker Braun den Hinze- und Kunze-Roman befürwortet und auch ein sehr schönes, ich glaube, Gutachtengeleitwort, irgendwas dazu geschrieben und deswegen sehr viel Ärger bekam an der Uni oder Akademie, ich weiß gar nicht, wo er damals war. Also da wagte sich jemand natürlich hervor, wenn er so ein Buch befürwortete. Und dazu war nicht jeder bereit.
Über die Jahre gelang es, die Grenzen des Druckbaren stetig zu dehnen. Auch wenn es 1958, 65 und 76 nach der Biermann-Ausbürgerung zu neuen kulturpolitischen Eiszeiten kam. DDR-Buchhandlungen sahen 1988 völlig anders aus als 1958.
Das ist eigentlich die Schwachstelle dieses Systems, wenn Sie das in der ganzen Breite sehen und das fast für alle Verlage gilt, kommt es dann eben dazu, dass jedes Jahr, Jahr für Jahr, die Bücher immer interessanter werden, die Grenzen des Publizierbaren verschieben, dass sich die Bücher zwar toll verkaufen, aber dass sich auch die Horizonte der Leser so weiten, dass es irgendwann durchaus mal gefährlich werden kann.
Allerdings, falls Bücher überhaupt eine besondere Rolle spielten für das Ende der DDR, dann waren es jedenfalls für Siegfried Lukatis weder die Werke von westlichen Autoren noch solche aus der DDR. Die Literatur, die zum Fall des Systems beigetragen hat, war für ihn die im Verlag Volk und Welt verlegte und viel gelesene sowjetische Literatur. Und auch hier überaus komplizierte Verhältnisse.
Da gab es ja nun einen anderen berühmten Chef, den Schröder, der unendlich viel möglich gemacht hat. Da braucht man ja nur so Worte wie Bulgakov zu sagen. Der aber, wie sich dann nach 1989 herausgestellt hat, auch einen hohen Preis bezahlt hat. Und das galt sowohl für ihn als auch für, ich sag mal, den Verleger bei Reklam, den Marquardt. Das waren ja Leute, die dann auch mit der Stasi kooperiert haben und dann versuchten, darüber Einfluss zu nehmen und darüber den Stab zu brechen. Wenn man sieht, was diese Leute auf diesem Weg geleistet hatten, ist natürlich nicht so eine ganz einfache Sache, wo man es sich zu leicht machen sollte.
Im Frühjahr und Sommer 1984 scheiterten alle Versuche des Aufbauverlags, Christa Wolffs sanfte Literaturbetriebssatire »Kleiner Ausflug nach H« zu publizieren. Ein klarer Fall von Zensur. Vielleicht aber auch ein gutes Beispiel für eine brutale Bemerkung des österreichischen Schriftstellers Karl Kraus von 1919.
Satiren, die der Zensor versteht, werden mit Recht verboten.
In jedem Fall gehört zur verblüffenden Wahrheit der Geschichte auch folgender seltsame Umstand. Im selben Jahr 1984 erschien im Verlag Volk und Welt Italo Calvinos Roman »Wenn ein Reisender in einer Winternacht«, inklusive folgender Passage.
Nirgendwo wird heutzutage das geschriebene Wort so hoch geschätzt wie in Polizeiregimen, sagte Arkadian Porfyritsch. Gibt es ein besseres Kriterium zur Unterscheidung der Nationen, in denen die Literatur eine wirkliche Achtung genießt, als das der zu ihrer Kontrolle und Repression bereitgestellten Summen? Wo sie Gegenstand so großer Aufmerksamkeit ist, gewinnt die Literatur eine außerordentliche Autorität. Unvorstellbar in Ländern, wo man sie als einen unschädlichen und gefahrlosen Zeitvertreib vegetieren lässt.
Epilog. Im Januar 1989, 10 Monate vor dem Fall der Mauer, wurde das Druckgenehmigungsverfahren in der DDR de facto abgeschafft. Die Verlagsprogramme von 1990 waren die vielfältigsten, die das Land je gesehen hatte. Doch die Leser hatten nun andere Sorgen. Kurz danach die Katastrophe. Innerhalb kürzester Zeit verschwanden beinahe alle DDR-Verlage vom Markt oder wurden von westdeutschen Investoren geschluckt. Was sie in den 40 Jahren ihres Bestehens geleistet haben und vor allem wie, darüber geben die Verlagsgutachten für die oberste Zensurbehörde nun neue, detaillierte Auskünfte. Der Leipziger Buchwissenschaftler Siegfried Lukatis.
Also kurz und gut, ich glaube, dass also diese Gutachten der Hebel werden, um diese Literatur neu zu entdecken. Und dafür war es wichtig, mal ein Buch zu machen, wie man diese Gutachten eigentlich lesen muss.
Hunderttausende Literaturgutachten aus der DDR und was sie erzählen. Das war der Schwerpunkt dieser Sendung von Uli Hufen. Und der Anlass dieses Beitrags, der Tagungsband »Die Argusaugen der Zensur«, ist im Hauswedel Verlag erschienen. Das war's für heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit.